Hitters.
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 Of course.
Wir legen los mit Hitters, of course, dem Podcast, der sich irgendwo in der Mitte des Golfplatzes trifft oder vielleicht auch zwischen Golf und Culture und in der Mitte einen neuen Platz baut. Ich weiß ehrlicherweise noch nicht genau, wo das Ganze hier hingeht, aber ich habe wahnsinnig viel Bock auf diese Konstellation. Mein Name ist Nico Beckspin. Ich habe die große Ehre, hier dieses neue Format ein bisschen zu moderieren und habe jemanden an meiner Seite, und das ist total lustig, von dem ich schon viel gehört habe, auch in dem Moment, als es hieß, wir kommen jetzt zusammen, aber noch nie wirklich Kontakt oder auch Berührungspunkte hatte, weil nämlich die Welt im Golf, in der du unterwegs bist, mit der habe ich mich nicht beschäftigt bisher. Deswegen wird es so gut. Marcel Siem, schön, dass du da bist.
Ich glaube auch. Guten Abend. Ich freue mich total. Wir haben uns ja kurz beim BMW Open einmal gesehen. Das war, glaube ich, unser erster Berührungspunkt.
Stimmt.
Und, ich freue mich total drauf. Das wird bestimmt fett.
Das ist nämlich auch gleich ein schöner Punkt, weil wir reden von dem BMW International Open. Du musst einfach deinen Job machen, du arbeitest, du hast ja Golfprofi zu sein. Ich komme da an mit meiner Meute an Leuten, die das Urban Hitters Collective representen, und wir entern so ein bisschen das Pro-AM. Ich finde es fast schade, dass wir da nicht zusammengekommen sind. Wir haben Marcel Schneider kennengelernt, Kollegen von dir, der hat auch gespielt. Aber es wäre, glaube ich, eine lustige Runde gewesen. Oder wie sind Pro-AM-Sachen für dich? Ist es schon Pflicht oder macht's auch Bock?
Das kommt da Woche für Woche ist es halt anders, ne? Also mit euch wäre das schon eine coole Sache gewesen. Bei BMW Open kriege ich normalerweise immer ganz nette Leute, muss ich schon sagen. Ich spiele 30 Pro-Ams im Jahr. Das ist Krass. Dann schon eher anstrengend teilweise. Und du kannst ja nicht aussuchen, mit wem du spielst. Da sind auch mal Leute dabei, die sind die typischen Golfer, auf die man nicht so steht, wo wir dann drauf zu sprechen kommen, glaube ich, in unserem Podcast, in mehreren Episoden wahrscheinlich. Ich habe so ein bisschen neidisch rübergeguckt zu Marcel Schneider, dachte, da hinten ist auf jeden Fall richtig viel los, das ist cool. Ich stehe auf sowas, gerade im Pro-Ams, wenn man mal einfach mal Spaß haben kann, ein bisschen draufhauen, ein bisschen Mist labern und gerade Menschen wie dich, die, sag ich mal, beim Golf, wenn die so lange dabei sind, mal ein bisschen abzuholen und mal was zu zeigen, dass Golf eigentlich schon ganz cool ist und nicht so spießig ist.
Guck mal, das ist total spannend. Ich spiele ja schon lange, da kommen wir auch noch drauf. Aber ich habe noch nie so wirklich diese Kontaktpunkte zu dieser Welt gehabt. Und ich glaube, da müssen wir für die Leute, die jetzt hier reinhören, auch ein kleines bisschen nochmal auseinander, weil wir sind jetzt schon wieder, man merkt, ich glaube, wir wissen genau, worauf wir hinaus wollen bei der ganzen Sache, aber wir müssen ein bisschen Ordnung reinbringen. Wir ziehen es mal kurz auseinander. Und für Leute, die hier reinhören, die Marcel Siem nicht kennen, wie würdest du dich selber beschreiben?
Oh, also ich bin auf jeden Fall ein Hardcore-HSPler, also hochsensibler Mensch, sehr emotional. Ich bin absoluter Fighter. Wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann kämpfe ich da wie ein Bär drum, dass das auch funktioniert. Und aber ich liebe Sport, ich liebe Musik. Wieder emotional. Ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. So würde ich mich beschreiben. Und aber ein sehr fairer Mensch. Also sehr, sehr wichtig im Leben, dass man fair zu den Leuten ist, was man zuhört und nicht einfach drauf losblabbert.
Und wie bist du da? Also, wie lange warst du bis jetzt Golfprofi?
Ich bin 2000 in Berlin Profi geworden in der Nacht. Ich habe gewartet, bis wir die Eisenhower Trophy, ist die Amateurweltmeisterschaft, die nennt man Eisenhower Trophy, die war in Berlin 2000. Dann bin ich im Oktober in der Nacht bei einer fetten Party dann ins Profilager gewechselt.
Das passt auf jeden Fall zu der Geschichte und dem Bild, das ich so ein bisschen von dir habe, nach allem, was ich an Informationen so gesammelt habe. Bei mir ist es, guck mal, ich bin ja also im Hip-Hop-Journalismus angefangen und genau wie du, auch irgendwie in der Zeit, Anfang der 2000, habe ich quasi angefangen zu sagen, ich möchte jetzt Hip-Hop-Journalismus machen. Ich nenne das auch immer gar nicht so Journalismus, sondern ich möchte Geschichten erzählen, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Auch, ich glaube, ich habe eine gewisse Empathie, ich möchte gerne Menschen verstehen, ich bin neugierig, das werde ich immer bleiben. Ich will auch irgendwie gemeinsam gute Sachen machen. Ich will, dass am Ende alle ein gutes Gefühl haben, dass ein Ergebnis rauskommt, das Menschen glücklich macht, an dem sie Interesse haben. Das ist auch meine Intention, warum ich hier irgendwie auch in diesen Podcast so reingesprungen bin. Und Leute, die mir folgen, wissen, ich habe unheimlich viele verschiedene Formate, was ich ganz bewusst mache. Nicht nur das eine Nico Beckspin-Format, weil ich so ein in andere Welten will. Und deswegen wird das, glaube ich, ziemlich spannend mit uns beiden hier, so deinen Blickwinkel auf Golf mit meinem Blickwinkel auf Culture zu mischen. Hast du mal darüber nachgedacht, was anderes außer Golf zu machen? Also was wärst du geworden, wenn du jetzt nicht Golfprofi wärst?
Auf jeden Fall irgendwas im Sport. Also entweder meine Mama und mein Dad haben sehr, sehr lange Golfclub Gastronomie gemacht, auch in Eichenried zum Beispiel, wo wir das Programm gespielt haben, haben meine Eltern 89 die Golfclub Gastronomie gemacht. Also ich bin ein richtiger Gastronomsjunge. Und ich finde es total geil, den Leuten so ein Gesicht, ein Lächeln ins Gesicht zu bekommen durch gute Gastronomie, durch gutes Event, durch gutes Essen, durch gute Getränke, durch guten Service. Finde ich total geil. Das wäre was ich vielleicht auch nach meiner Karriere noch machen werde. Im jungen Alter war für mich Tischtennis, Profi oder Formel 1 oder DTM-Fahrer. Das waren so meine Sachen. Also auf jeden Fall immer Vollgas, Adrenalin und Kampfgeist.
Gib ihm. Ist total lustig. Ehrlicherweise war dann der Sportweg für dich da gab es keine andere Option. Ich wollte ja ganz früher mal Fußballprofi werden. Das war aber relativ schnell klar, dass das nichts wird. Und dann hatte ich immer so Wünsche wie...
Wann war das? Wann hast du denn deine ersten Berührungspunkte dann mit Hip-Hop gehabt? Und warst du immer Journalist oder warst du auch selber Sänger?
Ich hab mit 14 mit meinen Jungs angefangen in der Rap-Crew zu rappen, dann haben die nur gekifft und dann habe ich gedacht, das ist mir zu lang. Ich habe noch nie gekifft in meinem Leben, lustigerweise als Hip-Hop-Journalist und so. Und bin dann ausgestiegen, dann habe ich alles Mögliche überlegt, wusste nicht, wohin ich wollte. Dann habe ich irgendwann gedacht, Lehrer wäre vielleicht ganz schön. Da gab es in meinem Privatleben Dinge, die dazu geführt haben, dass ich mein Studium nicht weiterführen konnte. Turns out, am Ende stand ich da und wusste nicht genau, wo ich hingehe und habe einfach überlegt, okay, dann gehst du diesen Weg. Die Kultur, Hip-Hop und gar nicht über die Musik hinaus, das muss ich auch immer betonen, das wird jetzt zu spitz, finde ich, dafür habe ich andere Formate, wo ich das mache, die war mir immer wichtig. Weil es geht irgendwie dann um die Art und Weise, wie du auf Menschen zugehst, wie du auch dich selber positionierst als Mensch, wie du auf andere zugehst, das prägt bis heute alles, was ich in meinem Leben mache. Ich meine, ich habe jetzt auch eine Agentur.
Cool.
Wir haben eine Culture Marketing Agentur gegründet, ist jetzt weit weg von dem Grund, warum ich angefangen habe, mich mit Hip-Hop zu beschäftigen. Und trotzdem komme ich immer wieder zurück zu dem Punkt, dass ich merke, also ich glaube, ich wäre nicht Spitzensportler geworden wie du, weil mir da so dieser unheimliche Drang fehlt. So, vielleicht die 5% mehr, von denen es immer heißt, die der Unterschied sind, wenn du Profi werden willst oder nicht. Das wirst du ja auch gehabt haben, diese Gespräche, ne?
Ja, naja, auf jeden Fall. Das ist... Ich finde das erstmal cool, wie du das machst. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert. Und die Connections und die Bridges, die du so baust, in verschiedenen Arten, ist nicht nur in der Hip-Hop-Musik, sondern selbst jetzt im Business und im Marketing. Du bist ja sehr, sehr breit aufgestellt. Schon Hut ab, muss ich schon sagen. Hast ja einen verdammt guten Namen gemacht und auch sehr sympathisch. Also du bist jetzt nicht der Mann, wo man sagt, oh, da muss jetzt aber, soll ich sagen, muss man aufpassen mit dem Typen, der kann auch klar kannst du zubeißen, denke ich mal, also gut kennen wir uns auch nicht, aber du bist jetzt nicht der unsympathische Typ, weißt du? Also man hört über dich immer nur positive Sachen.
Oh, und, das finde ich gut. Das
deswegen freue ich mich. Deswegen freue ich mich auf diese Reise mit dir. Das ist ich liebe Gutmenschen und ich liebe Menschen, die zuerst erstmal helfen wollen und das Gute der Menschen sehen und nicht hinten irgendwo rumgraben nach den ganz negativen Sachen. Also
ja, ich glaube, das ist eine Attitude. Danke für die lobenden Worte. Ne? Ich glaube, das ist eine Attitude-Sache, 100%, die mir meine Culture auch beigebracht hat. Lustig ist aber auch, dass ich ja im Prinzip auch, du wirst Profi und ich fange ein bisschen später, aber ungefähr auch an mit Golf spielen. So. Ich spiele schon seit 15 Jahren. Aber ziemlich schlecht bis heute. Ich habe auch diese lustige Runde vor kurzem gemerkt, als wir darüber gesprochen, ich habe noch nie in meinem Leben Trainerstunden genommen. Ich habe eine Platzreife gemacht und seitdem ditche ich mich so schlecht über Plätze.
Glaub mir, okay, aus Zeitgründen oder weil du keinen Bock hast auf Unterricht?
Ich glaube auch, ich finde den Sport geil. Ich liebe das, diese kleine Kugel, 400 Meter und dann muss sie da in so ein kleines Loch. Ich liebe das, weil das ist so Ruhe, raus, Entspannung. Aber ich zähle nicht mal. Weil ich glaube, wenn ich auf den Ehrgeiz gehe, würde ich durchdrehen in diesem Sport.
Weil das kann gut passieren.
Der bricht, wie oft bricht dich Golf, ey?
Ja, die letzten 5 Turniere, die letzten 5 Wochen, Wahnsinn. Ich habe mich noch nie besser vorbereitet. und habe dann Fieber gehabt, habe Rückenprobleme gehabt, bla bla bla. Das dauert jetzt zu lang, aber ich war wirklich fertig. Das Letzte zu mir, ich habe gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Mir sind Sachen passiert, ich bin disqualifiziert worden in einem Turnier in Wentworth sogar. Mir sind Sachen passiert, die sind mir in 25 Jahren noch nicht passiert. Und das Golf ist einfach so. Und das ist das Geile am Golf, es bricht dich wirklich.
Es bricht
zweimal in der Woche. Ja, und du als Profi musst du immer wieder aufstehen. Und aber das macht mich halt so süchtig nach dieser Sportart. Ich glaube, als Profi, egal welcher Sportart oder auch egal welchem Business du bist, wenn du ganz oben mitspielen willst, dann musst du mit Niederlagen einfach gut umgehen können und immer wieder aufstehen müssen und können. Wenn du das nicht kannst, dann muss man was anderes machen. Das ist auch nicht schlimm. Es gibt da manche Menschen lieben Schmerz. Ich bin jetzt, also es geht jetzt zu weit, ne? Aber ja.
Aber diese sportliche,
Golf ist wirklich Hardcore.
Ja, ich glaube, die sportlichen Tiefschläge, die du dann dafür sorgen, dass du quasi zwei auf den Nacken kriegst und dann wieder rauskrabbeln musst und so, das scheint ja voll in deinem Blut zu sein. Ich meine, ich habe angefangen, weil ich in einer Zeit, auch ich meine, ich bin Hip-Hop-Dude gewesen und fange auf einmal an, Golf zu spielen. Das halten mir die Leute heute noch vor. Und dieses ewige, nee, dafür bin ich noch zu jung, um Golf zu spielen. Ich, wie gesagt, ich habe irgendwann in den 20ern oder Anfang 30 oder so damit angefangen, weil ich es geliebt habe. Du musst ja, um Profi zu werden, du wirst ja wahrscheinlich einen Golfschläger in der Grundschule in der Hand gehabt haben, ja. Ne?
Immer zwei, wie gesagt, meine Eltern, weil die halt die Golfgastronomie geführt haben.
Krass.
Hat mir der Golflehrer mir einen Schläger gebaut und dann bin ich mit 2 Jahren mit meinem Putter und meinem Boxer, meinem Hund, auf den Golfplatz gelatscht und dann haben die Leute mich mit der linken Hand mich und an der rechten Hand den Hund aus dem Bunker wieder mit zurückgebracht. Fanden die natürlich nicht so geil, die Leute. Aber
damals schon der Rebell, ja. Ne?
Damals war ich schon der Rebell, genau. Es war für mich als Golf, also wirklich als es war ja damals doch viel, viel schlimmer, als es heutzutage ist, Nico. Wenn du mit 12, 13, 14, dann gehst du ja auch durch D-Kader, C-Kader, dann kommst A-Kader, dann Bundeswehr, Sportförderkompanie, ja, was ich da gemobbt worden bin, weil ich Golfer war, als schwul betitelt wurde, nur weil ich Golf gespielt habe. Du Spießer, du musst ja schon Millionen auf dem Konto haben durch deine Eltern. Also ich bin in alle Schubladen gesteckt worden, die es da so gab. Ne? Und habe mich da halt trotzdem immer wieder, ja, dieses habe ich, ich habe Golf geliebt. Ja, ich bin, wenn ich von der Schule kam, im Schultennis in die Ecke geknallt und bin auf den Golfplatz gegangen, alleine teilweise, habe dann natürlich auch aber immer nur ältere Freunde gehabt auf den Golfplätzen, was für mich ganz cool war, ne, so als 16-Jähriger mit 25-Jährigen abzuhängen, die gesagt haben, ey komm, egal was sie da in der Schule labern, häng mit uns ab. Da war ich auch schon wieder ein bisschen cooler, weil ich mit Älteren abgehangen habe. Ne, das hat mir so ein bisschen, gerade in Much die Zeit, Köln-Refrath, das hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben und auch mal hier dann, wenn ihr gerade mal vielleicht dann dazuhören würde, Dankeschön dafür, dass ihr mir da das Selbstvertrauen gegeben habt. Das war damals richtig schlimm als Golf, also das als Jugendlicher. Nicht schön. Selbst meine Jungs, die Hip-Hopper, die Skater, die haben mich alle nur verarscht die ganze Zeit.
Ja, kann ich mir ehrlicherweise auch ganz gut vorstellen. Wir gehen ja wirklich hier, ne, 30 Jahre zurück, da war das noch eine andere Welt. Und du sagst ja, der Sport hat dich gepackt. Ich hatte so wahrscheinlich dann natürlich wie mich auch diese Elemente, die den Sport so spannend machen, gepackt. Aber die Konvention da drin, so die Leute, nicht nur die von außen meckern, dass du Golfer bist, sondern auch die, mit denen du auf dem Platz stehst. So wie du dich selber beschreibst, muss das ja schon damals ein Konflikt gewesen sein eigentlich, auch ein innerer, den du hattest, oder?
Ja, das stimmt schon irgendwo, da hast du schon irgendwie recht. Aber mir hat halt der Erfolg oder Turniere zu gewinnen in jungem Alter, ich habe halt, weißt du, wenn du dein Leben lang Zweiter bist oder konstant Dritter, Fünfter wirst, ich glaube, dann springt der Funke nicht so über. Ich habe sehr früh große Turniere gewonnen, aber ich war nie der konstanteste Typ. Dann habe ich auch mal wieder 3 Wochen nur Schrott gespielt und weil ich halt natürlich auch Flausen im Kopf hatte oder weil ich Tischtennis spielen wollte oder weil ich Fußball spielen wollte. Es gibt natürlich so Rory McIlroys oder die Skandinavier heutzutage, da ist wirklich alles nur darauf gebüxt. Gym, mentale Arbeit, Golf, da gibt's links und rechts nichts, auch keine Mädels und was ich was alles. So, und das war bei mir halt immer so ein bisschen ein Rollercoaster. Aber dadurch, dass ich halt diese Turniersiege immer hatte, und es gibt nichts Geileres, diesen Pokal in der Hand zu haben und 144 oder 156 Spieler platt gemacht zu haben. Das ist halt ein großes Teilnehmerfeld. Das hat mir halt immer wieder diese Motivation gegeben und diesen Kick gegeben, da weiterzumachen. Und ja, ich wie du schon gesagt hast, diesen kleinen Golfball über 400 Meter in dieses kleine Loch da rein zu ballern, bei 30 km/h Wind, bei Regen, bei dem und dem Sachen, das ist einfach Wahnsinn. Es gibt kaum Sportarten, wo du so viele Einflüsse hast, wo du drauf reagieren musst. Und da bin so happy, dass mich da das Feuer gepackt hat damals und dass ich da dran geblieben bin.
Ey, also ehrlicherweise, der Erfolg gibt ja dir auch recht, denn wir werden in diesem Format natürlich ins Detail gehen. Wir werden ein bisschen deine Geschichte erzählen. Ich komme ja so ein bisschen mit den neuen Projekten, so ein bisschen aus der Golf-Culture-Richtung. Wir werden da auf jeden Fall genug Flächen haben, wo wir auch tiefer in deine Geschichte reingehen müssen, um zu verstehen, was wir vielleicht mit unserer Idee von Culture da anders machen wollen. Die Liebe dafür scheint ja relativ deckungsgleich zu sein. Jetzt hat ja aber dieser Sport sehr viel mit Konventionen zu kämpfen. Und bei mir war es ganz oft so, dass, guck mal, ich habe eine Platzreife gemacht bei so einem Jedermann-Kurs in Hamburg. So, wo klein, so eine neue Ding, ein neues Loch, wo die Löcher alle 100 Meter lang waren gefühlt. So ganz niedrige Einstiegshöhe, ich gehe da rein, kriege meine Platzreife, darf mitmachen und dann gehe ich ganz stolz los und kaufe mir Equipment und sorge auch dafür, dass ich ungefähr so aussehe wie die Golfer und stümper da so ein kleines bisschen rum. Merke aber, ich habe nie ein Turnier gespielt, habe mich nie angemeldet, weil immer, wenn ich da war, habe ich das Gefühl gehabt, selbst bei dem Club, wo nur die Jungs aus dem Vorort jetzt hier und die sich dann das da leisten können, reingehen, um auf Golf zu machen und halt da mit einem halbgroßen Auto auf den Parkplatz gehen, die kommen mit der gleichen Etikette da rein und denken, oh, du musst, nee, den Ball darfst du jetzt aber so nicht. Und das ist die Regel. Und das ist aber kein Outfit für einen Golfplatz und so, und so weiter. Das hat mich so hart genervt. Wie ich dich vorher kennengelernt habe, so wie wir dich hier kennenlernen werden, das bist du doch eigentlich auch nicht. Eigentlich wärst du mit dem Skateboard auf dem Platz am liebsten unterwegs, oder?
Ja, ich hab halt auch, vom Dresscode her bin ich halt sau oft angeeckt. Hemd aus der Hose oder Baggy Pants. Ich hab mich halt irgendwie immer, ich hab so über die Grauzone mal gefunden, wo man es mir nicht verbieten konnte, aber es wurde halt nicht gerne gesehen. So, und weil diese typischen karierten Hosen und so, das war damals noch viel schlimmer als heutzutage ist. Ne? Das habe ich wirklich nicht durchgezogen. Und ja, ich habe halt leider auch mit 16 schon geraucht. Das ist nicht positiv hier, aber das war ja ganz, ganz schlimm. Dann war ich in Köln, war FC Köln-Fan auch immer, mein Herz hat immer für Köln geschlagen so ein bisschen. Ja, Entschuldigung.
Das ist in Ordnung. Das
bei dir jetzt vielleicht nicht ganz so gut rein.
Das ist in Ordnung.
Aber die Kölner sind halt sehr, sehr entspannt. Selbst die Golfer. Und wenn man jetzt gerade mal den Golfclub Burg Oberbach-Much nimmt und Köln-Refrath, die beiden Clubs, für die ich im Kölner Bereich gespielt habe, waren super entspannt. War eine echt coole Jugendarbeit. Die Mannschaft war mega witzig. Und da war halt ganz normal, dass man einen Kölsch getrunken hat nach der Runde. Und es ist auch nicht bei einem Kölsch geblieben, es waren halt mehr. Und es war eine Riesenstimmung. Und ich glaube, das war halt auch der Grund, warum ein Mensch wie ich dann da doch irgendwie reingepasst hat. Wenn ich jetzt irgendwo, ich habe für einen anderen Club gespielt, den Namen sage ich jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht irgendwelche Sachen nachschmeißen. Da habe ich mich ja total unwohl gefühlt. Da ging es mir dann so wie dir. Was mache ich hier eigentlich? Und bin auch aus der Nationalmannschaft bin ich auch zweimal rausgeflogen. Habe mich dann wieder nur durch die guten Ergebnisse wieder zurückgespielt ins Team. Da mussten sie mich nehmen quasi. Weißt du? Also es ist nicht ganz einfach gewesen. Aber auf der einen Seite sagt man ja auch irgendwie, das gehört zum Golf dazu. Auf der anderen Seite gehört es nicht dazu. Da, wo wir hin, ich würde gerne schon mal einen Schritt weiter gehen, aber so schnell soll man nicht sein. Aber ich glaube, so in gewissem Maße war es für mich schon gut, dass Golf da war für mich, damit ich nicht zu sehr abdrehe in irgendwelche Richtung. Also Golfplatz ist schon gut.
Ja, es ist total lustig, weil da stecken ja so zwei Elemente drin, wenn ich dir so zuhöre. Das eine ist, es zwingt dich dazu, dass du dich ein kleines bisschen benehmen musst. Und es sorgt dafür, dass du einfach mal 5 Stunden auf den Platz rausgehst und keine Scheiße bauen kannst. Ich weiß nicht, ob das genau passt, aber es fühlt sich schon so ein kleines bisschen an. Denn am Ende des Tages, du hast ja Talent, du bist auf einem Weg. Deutschland ist, war jetzt, glaube ich, nicht die größte Metropole für Golf, aber ja auf jeden Fall mit sehr vielen Möglichkeiten versehen, dass du auch weiter mitkommen kannst und so. Hast du Druck gespürt auf dir als Person, als Talent oder dann als auch das Enfant terrible? Musstest du dich da viel anpassen in deiner Karriere oder hast du es auch oft geschafft, einfach nur Marcel zu sein, der Golf spielt?
Also ich glaube, Ich bin immer so gewesen, wie ich bin. Das habe ich immer geschafft, auch als junger Mensch, mich das so positionieren. Klar habe ich schon irgendwann gelernt, als ich in das Profilager so reingekommen bin, da versucht man dann vielleicht schon, everybody's darling zu sein auch irgendwie, aber das ist immer wieder aus mir rausgebrochen. Klar, es ist wichtig, wenn man Unternehmen wie DHL, Postbank, Mercedes als Sponsoren hat, dass man sich dann natürlich bei solchen Events anständig benimmt. Das fiel mir aber nie schwer, wenn ich ehrlich bin, weil wenn ich auf dem Golfplatz bin und Turnier spiele, dann sind das meine Emotionen, dann bin ich Sportler. Wenn ich jetzt aber abends am Mikro stehe, bei einer Veranstaltung oder Interviews gebe, dann bin ich genauso Marcel Sien, aber dann kommen diese Emotionen nicht so extrem aus mir raus. Ne? Dann ist das nicht dieses, klar trage ich noch, was ich möchte und bin, wie ich bin. Aber das kam eigentlich schon relativ sympathisch rüber, wie ich das immer gehört habe. Nur gab es natürlich immer die Verfechter Pferdeschwanz und Rauchen und dies und das. Das wollen wir nicht, enfant terrible, wie du es gerade schon gesagt hast. Und das war für mich schon anstrengend, dagegen anzukämpfen, weil ich das nie so gesehen habe. Ich habe mich selber gar nicht so als Rebell unbedingt gesehen, weißt du? Und fand das eigentlich ganz normal, wie ich mich gegeben habe. Und fand es eigentlich eher schlimm, dass alle so spießig unterwegs sind. So, und jetzt zum Beispiel in einem höheren Alter sagen die Leute, ja, boah, Mensch, hätte mir mal mehr von dir gehabt und hätte der und der Spieler mal ein bisschen mehr von deinen Emotionen gezeigt, dann wäre Deutschgolf, Golf Deutschland ganz woanders. Also es dreht sich gerade so ein bisschen das Blatt. Aber es war anstrengend früher. Sehr, sehr anstrengend.
Hast du dich da so alleine gefühlt? Also als der... Oder war das nicht so schlimm?
Ja.
Der Sport ist ja schon... Der Sport ist ja schon so... Du reist allein um die Welt, je nachdem welches Level. Du musst ja schon selber einzelkämpfermäßig unterwegs sein. Ne? Aber...
Ja, es kam mir so vor, weißt du, wenn du machst Klingelmäuschen irgendwo und du bist der Einzige, der stehen bleibt, alle anderen hauen ab. Das ist so, war das bei mir. Ich habe immer mit Jungs abgehangen, die auch ein bisschen bekloppt waren. Aber sobald einer da war, dann haben die direkt so, zack, Krawatte an und haben halt geschauspielert ohne Ende. Die waren nicht dieselbe. Und die sind aber leider auch dann, haben es nicht geschafft. Weil ich glaube, wenn du nicht zu dir selber stehst, dann schaffst du gar nichts. Also dann wenn du halt schauspielerst und da gab es leider nur wenige, die da, sage ich mal, die eigentlich so drauf waren wie ich, das aber dann auch wirklich ausgelebt haben. Ne?
Das ist die total spannend. Ja, das ist total spannend, weil da ist ja so ein bisschen in meiner Welt die Brücke, wenn ich da überlege, guck mal, ich habe Golf gespielt und dann auch immer im Privaten, entweder meistens wirklich ganz alleine oder mal irgendwie aus der Familie so, aber ohne wirklich einen Bezug zwischen meiner Culture, also Hip-Hop, und dem Sport zu verbinden. Ich habe dann irgendwann, als ich mitgekriegt habe, okay, Jordan macht auch und keine Brandings hier, aber ist einfach ein Grund bei mir. Die bringen auch Golfschuhe raus. War der erste Schritt, den ich gemacht habe. Ich kaufe mir auf jeden Fall einfach nur, cool, einfach nur für den Style, die Jordan, Vierer Jordans als Golfschuhe. Obwohl ich ein bescheidener Player bin, aber einfach nur, weil es Attitude ist. Und dann habe ich irgendwann einen Kragen und dann habe ich irgendwann, ich habe jetzt aber keine Lust darauf irgendwie. Und dann wurde sie Kapuzen. Ja, zack, habe ich gleich auf irgendeinem Platz auch gleich irgendwas gehört davon. Nächstes Mal aber mit Kragen, ne? Ja, mache ich, ganz bestimmt. Und war wieder einmal mehr so, muss das sein? Und dann kommen, und vielleicht ist es auch die Epoche, in der man ist, so immer mehr so Signale, wo ich merke, ja, okay, Social Media merke ich, muss mir mal auch klar sagen, wir reden hier über etwas, was in den USA und so schon auf einem ganz anderen Level unterwegs ist, auch in UK, in Deutschland, aber halt noch ein kleines bisschen anders gelebt wird. Und auf einmal merke ich, okay, es gibt mehr von mir. Ich muss da nicht alleine mit Kopfhörern über den Platz rennen oder mich verstecken, sondern und es geht auch nicht darum, dass das Hip-Hop-Dudes sind, sondern ich meine, wir merken das gerade bei dem Urban Hitters Collective, die Leute, mit denen wir in Kontakt kommen, das können auch, die kommen aus allen Richtungen und trotzdem, wo haben sie auch Bock da drauf? Mit dem Kart, mit Mucke und ein paar Getränken und ein paar guten Leuten und nicht alle spielen, sondern wir gehen mit dem Mob darüber und einer schlägt einen Ball oder so. So, das ist der ein bisschen für mich der Moment gewesen, wo ich quasi für mich Golf-Hip-Hop gemacht habe. Schön.
Das finde ich cool. Ich finde das total cool. Also ich finde das, es ist sau wichtig, dass wir in das Zeitalter reinkommen jetzt. Weil, ich meine, unsere ganzen Sponsoren mittlerweile, wir dürfen jetzt alle mit Kapuzenpulli spielen. Das sind wegen Menschen wie dir. Weißt du? Dankeschön. Ja,
so hoch würde ich jetzt nicht gehen, aber danke, ich nehme den trotzdem schon an, den Kapuzenpullover. Hip-Hop, so.
Na, aber ich finde das, weißt du, auch wenn es dann halt ein Kaschmir-Pulli ist, ein Hoodie, weißt du, ist ja wurscht, aber es sieht cool aus. Und ich finde das halt, wenn die Leute sich halt so wohlfühlen, dann ist es so. Ich meine, ich sitze jetzt hier mit meinem Kragen, weil ich jetzt natürlich meine Sponsoren auch präsentieren muss und möchte.
Ist dein Job.
Privat. Ja, privat würde ich das jetzt nicht anziehen. Ich bin jetzt auch kein Kragentyp unbedingt. Aber es gehört einfach zum Profi. Golf gehört es noch dazu und es ist auch okay. Und ich finde die Klamotten, die ich halt mir so selber zusammenstelle, auch ganz cool und fühle mich super wohl da drin. Also gar kein Problem. Aber ich finde das total geil. Ich bin in Amerika, ich war Florida 2012, 13, 14, 15, immer über Weihnachten da und nur Neujahr mit meinen Kindern und habe da Trainingslager gemacht. Und da ist die Kultur ja schon vor 10, 15 Jahren angekommen. Da war ja überall links und rechts, da hast du halt Techno, Hip-Hop, R&B, Rockmusik, von jedem Loch hat irgendwo was anderes geschallt. Und ist das cool. Mir hat das total Bock gemacht. Ich fand das total geil. Und dann werden wieder zurück nach Deutschland und ich habe ja auch ein Haus gehabt, direkt am Golfplatz. Da habe ich so eins auf die Mütze bekommen, als ich dann das erste Mal so diesen Ami-Style mit rübergebracht habe, mit Boombox auf dem Golfplatz. Da habe ich so eins wirklich richtig einen auf den Sack bekommen. Und das war dann für mich genauso wie bei dir. Da gehen dann bei mir auch die Scheiben zu und die Türen zu, wo ich sage, nee, da will ich jetzt auch gar nicht hin. Ja, oder ich stand auf der Driving Range mit Musik und die Leute kommen und ziehen mir die Kopfhörer aus dem Ohr und sagen, Herr Sieben, letzte Woche war aber nicht so gut, ne? Müssen Sie mal ein bisschen mehr trainieren. Also diese Art und Weise, ich habe mich kirre gemacht. Und das war halt auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ja, ganz schlimm. Und da muss ich natürlich als Golfprofi, kannst du ja nicht sagen, haben sie ein Rad ab oder was, machen sie ja. Du musst ja auch noch höflich sein, ne? Es muss ja respektvoll zu den Leuten sein und so. Mhm. Und das fiel mir dann immer schwerer und ich bin in schlechter Laune dahin, gar keinen Bock auf dem Golfplatz zu sein. Und das war einer der Gründe, warum ich dann auch nach Mauritius gezogen bin, weil hier sind die Leute sowas von tiefenentspannt und hier spiele ich mit kurzer Hose und Sandalen, teilweise barfuß auf dem Golfplatz mit den Hunden, mit den Kindern, die da rumrennen und Boombox an und also.
Klingt nach einem Paradies für Golfer. Das haben wir am Anfang gar nicht gemacht, das müssen wir nämlich erklären. Du lebst auf Mauritius, ne?
Ja, das, genau, seit 3 Jahren jetzt.
Und die Entscheidung ist auch wahrscheinlich nicht nur aufgrund von Golfsport, sondern auch vom Wetter und der Gesamtkonstellation entstanden. Aber hat es dich ist ein guter Zufluchtsort für deine Art, ich betone es jetzt so, für deine Art von Golf da zu leben, ist besser, als das in Köln an einem Golfplatz zu machen oder in Hamburg, Berlin, tauscht die Stadt aus?
Vom Wetter her sowieso. Ich lebe halt auf dem Golfplatz und fahre mit dem Buggy runter. Auf dem Golfplatz, ich habe zwei 18 noch Plätze, ich habe 2 Driving Ranges. Also für mich als Golfprofi hier, mich perfekt vorzubereiten, ist sensationell. Und krass. Ich habe hier ein Gym, 2 Gyms sogar. Wenn die Kinder aus meinem Haus sind morgens früh um 6.20 Uhr, dann fahre ich ins Gym, mache meine Einheit, fahre dann auf den Golfplatz und bin quasi um 11 Uhr fertig mit meinem ganzen Training und allem Pipapo. Und ich spiele eigentlich jeden Tag Golf. Also ich fahre auf ein Turnier und bin immer perfekt vorbereitet. Und als ich in Deutschland gelebt habe, hat mich das halt... Ich habe mich entfernt von den Golfplätzen und ich bin nie perfekt vorbereitet auf ein Turnier gefahren. Das erste Turnier war für mich erstmal Einschießen. Und dann das zweite Turnier war der Rost so langsam weg. Und,
so spiele ich heute noch Golf übrigens. Ich mache einen Bogen um Driving Ranges, weil irgendwie ich denke mir, ach Gott, was soll ich denn da machen? Ich treffe doch eh nur so halb. Dann lass doch die paar guten Schläge mit auf den Platz nehmen. Merkt das aber, dass es an Loch 3 erst losgeht für mich, dass ich übertreffe. Das ist immer so unangenehm mit mir zu spielen, aber die Leute machen es trotzdem.
Das ist in unserem Alter. In unserem Alter sollte man schon mal auf die Driving Range gehen, wenn man ein bisschen was treffen will. Das fängt langsam an.
Weißt du, wenn ich nur eine Sache aus diesem Format mitnehme, dass ich mir am Ende ein paar Tipps von einem Profi für mein eigenes Spiel holen kann, das werde ich ganz egoistisch durchziehen hier, um vielleicht mit einem anderen Mindset aus diesem Format rauszugehen, um irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch ein besserer Golfamateur zu sein in irgendeiner Form. Aber was du das, was du machen musst, ist, du musst auf jeden Fall mehr Liebe für Hip-Hop haben, denn das muss man ja ehrlich sagen, wir sitzen hier zusammen und keine Eitelkeit, aber du hast keine Ahnung von Hip-Hop, ne?
Ja, Fanta 4, Yandelay,
gut.
Also wenn du mir ein paar Namen sagst, dann bin ich, ich finde Hip-Hop nicht scheiße, ne? Also aber ich bin halt, also das wollte ich gerade sagen, also du hast mich nicht dazu kommen lassen. Ich bringe dir Golfspielen bei und du haust mir ein paar geile Playlists drüber. Das würde mich sehr freuen.
Deal.
Nein, also ich habe da, du kannst mich mit Hardrock und Heavy Metal kannst du mich jagen, Alter. Da ist kein Rhythmus drin, da werde ich aggressiv vorne, ich hasse es wie die Pest. Aber Hip-Hop, total geil. Aber ich habe halt kein, ich habe mich da nie mit wirklich beschäftigt, leider.
Wir machen das. Das finde ich sogar ganz schön. Ich mag das, weil das gibt mir ein Gefühl von, ich kann dir auf jeden Fall so 30, 40, 50 Jahre Hip-Hop im Schnelldurchlauf ein bisschen ans Herz legen. Wir finden mal heraus, was du magst, weil dann habe ich ja auch ein Gefühl, dass ich dich irgendwann dazu kriege, dass du wieder auf dem Platz stehst, wenn du wieder eine schlechte Runde gespielt hast und dann wieder der Kollege Schulze kommt und dir zu erzählen, nächste Woche machen sie es aber besser, Herr Sieben, dass dann so irgendwie so keiner Haftbefehl daraus schallt aus seinen Ohren und dann du einfach nur du Hurensohn hörst oder so. Das könnte auf jeden Fall... Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Aber gerne, Nico.
Aber hast du ein Gefühl dafür? Ich meine, da kommen wir mit dem Gedanken her, dass Hip-Hop und Golf, nehmen wir es mal, oder so Urban Culture und Golf, das passt zusammen, oder?
Total. Also viel eher als jetzt diese, obwohl das kannst du auch schlecht sagen, aber ich glaube, die Techno-Szene ist, glaube ich, eine, die würde ich jetzt nicht direkt.
Die Brücke ist größer auf jeden Fall, denke ich mit. Ja.
Genau. Dankeschön. Ich finde, die Hip-Hopper haben Gefühl. Ich finde, das Skaten, da ist auch Sport, Basketball, Fußball. Wir haben immer dieses Cage-Fußi gezockt bei uns am Spielplatz. Mhm. Und da war nur Hip-Hop die ganze Zeit. Also das war, ich finde, zum Sport und Hip-Hop passt super gut zusammen. Und total. Und vom Style halt auch. Dieses Coole beim Golf. Golf ist cool. Und wenn da so ein Hip-Hopper daherkommt und ein paar coole Sprüche ablässt und von dem Move so ein bisschen und so, das passt schon. Passt schon sehr, sehr gut, finde ich.
Das ist ganz interessant, weil du sagst, Golf ist cool. Für die Leute, die von außen drauf gucken und das ja auch ein Impuls sehen, finden sie aber Golf ja, also, oder man muss differenzieren, den Sport cool, die Etikette dahinter nicht, weil ihnen die zu alt ist. So, das heißt, da ist ja offensichtlich der so der tatsächliche Painpoint, ne? Kannst du beschreiben, also und du bist ja mittendrin, was dich am klassischen Golfbild nervt? Also gibt es da irgendwas, was du selber, und jetzt ich weiß, ne, du spielst Turniere, du willst auch nächstes Mal wieder eingeladen werden. Trotzdem irgendwas, von dem du denkst, oh Leute, da könnt ihr ein bisschen lockerer werden?
Ja, also ich lebe ein ganz anderes Leben als jetzt sage ich mal, der Amateursport ist. Ja. Also bei mir als Profisportler, wir leben einen ganz anderen Zirkus, das kann man ja gar nicht damit vergleichen. So, aber wenn ich jetzt trainieren gehen möchte oder irgendwas, ich finde halt die, ich weiß nicht, wie das bei euch Hip-Hoppern ist, aber ich glaube, ihr Hip-Hopper, wenn ihr kommt euch entgegen, dann sagt man irgendwie yo oder hi oder irgendwas, du sagst, du bist schon freundlich zueinander. Und ich finde halt auf den Golfplätzen teilweise, je nachdem, wie du angezogen bist, wirst du halt gar nicht gegrüßt. Ja, und die Leute sind unfreundlich, haben schlechte Laune. Ja. Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag und es ist auch okay, aber diese Arroganz teilweise, es ist sehr anstrengend. Und das langsame Spiel, zum Beispiel, ich bin jemand, wenn jemand langsam spielt auf dem Golfplatz, das ist ein Problem für mich, ich weiß jetzt nicht, wie du da getaktest, aber...
Oha, jetzt haben wir unseren Painpoint gefunden. Ich bin der langsamste Geher und langsamste Golfer auf dem Planeten. Ich besorge mir ein Kart,
okay, sonst spiel schreist nur
du mich an. Ja.
Oh Gott. Oder wenn du, aber das ist auch okay, wenn du die Leute dann durchspielen lässt zum Beispiel. Also das ist, jetzt gehen wir ein bisschen so ins Golferfine, da sind die Leute halt wie auf der Autobahn, die lassen dich nicht überholen. Ja, die haben ein riesen Ego-Problem mit und das ist auf dem Golfplatz genauso. Wenn du Bock hast, die Natur zu genießen und einfach einen chilligen Tag haben willst, gar kein Problem, kurz mal rechts rüber, lass den Flight hinter dir vorbei und dann ist alles cool. Die Leute sind mir eigentlich am sympathischsten, weil wenn du nicht schnell spielen möchtest, dann musst du ja nicht schnell spielen, aber lass die Leute durch. Und das ist ein Riesenproblem, dieses Ego-Problem auf den Golfplätzen in Deutschland. Ja. Nicht nur in Deutschland, aber allgemein, das nervt mich total. Ja, und die Unfreundlichkeit der Leute und dass man nicht mal, die sehen, also als Profi, wenn ich als Profi dahin komme, werde ich meistens mehr auf das Negative angequatscht und nicht auf das Positive. Hier in Mauritius kann ich dreimal Cut verpasst haben, die reden immer noch von 4 Wochen vorher, wo ich Achter geworden bin oder von 3 Monaten, wo ich gewonnen habe. Immer ein Lächeln im Gesicht und let's go. Das fehlt mir in Deutschland so ein bisschen.
Ja, das finde ich total spannend, weil da kommen wir wieder aus der Hip-Hop-Attitude, die quasi als Culture-Kern hat. Ist egal, wo du herkommst, was du machst, Geld, Religion, Herkunft, Geschlecht, Pronomen, whatever, fuck it. Bist du cool oder bist du nicht cool? Zeig, was du kannst. Bist du ein Guter? Dann zeig's.
Ja.
Wenn du kein Guter bist, dann geh weg. In welcher Form auch immer. So, simple as it is. Und genau das ist der Grund, warum ich 15 Jahre lang in meinem Leben an Golfplätzen immer online meine Startzeit gebucht habe, versucht habe, sie online zu bezahlen und nur niemanden zu sehen, einfach auf Loch 1 zu gehen und zu spielen. Und ich merke aber, wie wir gerade, wir beide hier, so Leute drumherum, wie wir überall so die Dudes haben, die genau das Gleiche, dieses respektlos ist ein großes Wort, aber so ein bisschen diese Gräben, die da sind, die ich auch merke, so ein bisschen zu schließen. Und lustig war, wir hatten gestern eine Produktion für ein Format hier, für unser Deep Drive Format, wo ich mit Per Günther gespielt habe. Und dort kommen dann die ganzen älteren Herrschaften an, die halt ihre Runden auf dem Platz gut Karten spielen. Und ich lächle halt jeden an, stehe da in schlabberiger Jogginghose mit Kapuzenpullover und sage, moin, moin, moin. Und du merkst halt schon, wie immer mehr davon dann auch aber mit einem netten Moin zurückgehen und sowas alles. Mal gucken. Ich habe ein sehr, cool, sehr gutes Gefühl, dass die Leute aufgeweicht werden. Aber Digi, wenn du mal überlegst, guck mal, wir haben gefragt, du hast gesagt, du bist dabei, wir machen jetzt einen Podcast, um für euch da draußen zu erklären, wir werden erstmal so in so einer gewissen Staffel, 10 Folgen, uns ein bisschen nähern, diesen Welten aus Golfsport, Profisport, der Culture und das Vermengen, um zu gucken, wo stehen wir eigentlich und wo müssen wir hin. Wenn du so einen Wunschzettel hättest, was würdest du dir wünschen? Was würdest du mit dem Podcast hier am Ende erreicht haben? Also wo willst du stehen? Mal abgesehen davon, dass du dann extrem gut aussehend in Podcast-Episoden gefilmt wirst hier.
Ja, es ist halt erstmal was ganz Neues für mich. Ich finde es total cool, dass man so aus dem Nähkästchen ein bisschen quatschen kann. Ich finde es, über Hip-Hop zu lernen, finde ich grandios. Das war halt auch für mich so der Aufhänger, wo ich meinte, wie gesagt, mein ganzer Freundeskreis war immer Hip-Hop. Und wenn ich da ein bisschen angeben kann in einem halben Jahr, dass ich richtig viel drauf habe jetzt und mehr Ahnung habe davon, das wäre geil. Und dann fände ich es halt geil, wenn wir es schaffen würden, den Leuten durch mich und durch dich Golf näher zu bringen und auch zu zeigen, ey, Golf ist einfach cool. Und ich habe immer Bock drauf, neue Events zu machen, neue Golfturniere zu machen, neue Formate zu finden, wo mein Name natürlich involviert ist, dein Name involviert ist, wo coole Mucke läuft, wo Jugendliche zum Golfspielen kommen. Nicht nur Jugendliche, aber wo wir auch, ich fand den Slogan, den du halt mal gesagt hast, bring street to the golf course and the golf course to the street, finde ich halt total geil. Und weil warum sollen nur gut betuchte Menschen die Chance haben, Golf zu spielen? Ich versuche das jetzt selbst aus Mauritius hier, die Jungs von der Straße auf die Driving Range mal zu bekommen. Und wenn wir das mit einer Initiative hier drüber dann schaffen, das wäre ein Ding. Und geile Events irgendwie auf die Beine zu stellen und zu connecten.
Und genau das ist nämlich auch das, was ich da drin sehe. Guck mal, für wen ist dieses Format? Ich glaube, in meinen Augen soll es schon Menschen aus meiner Welt so das Gefühl geben, okay, wir haben mit Marcel hier einen Golfprofi, der mittendrin in diesen Mechanismen ist, der uns ein bisschen was davon gibt und die Hand reicht, dass wir da rüber gucken können und einfach auch ein bisschen lernen von dem, wo Golf ist, wie es ist und vielleicht auch mit diesen Vorurteilen, die ich am Zweifel habe, ja auch mal brechen kann. Denn, also, wir fangen hier ein bisschen klischeehaft an, auch quasi so Dinge zu bauen, aber vielleicht braucht es das gar nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Ich war noch nie bei deinem Golfplatz, bei deinem Club da in Köln. Vielleicht sind die lockerer als den einen oder anderen, den ich bisher in meinem Leben in anderen Städten erlebt habe. So,
und auf, ich glaube, der coolste ist ja bei dir um die Ecke, muss man ehrlich sagen, der entspannteste beim Bleschi, Green Eagle, ist glaube ich, ich glaube, den St. Pauli-Club gibt's ja auch. Ich glaube, ihr in Hamburg seid schon relativ locker unterwegs, was das Golf angeht.
Und weißt du was? Das ist total lustig. Wir haben ja angefangen mit unseren Formaten und sind dann zu Gut Karten gegangen und haben gesagt, ey Leute, wir brauchen Platz. Wir wollen hier was machen. Wir wollen Content shooten. Habt ihr Bock, uns zu unterstützen? Und Gut Karten, dein Blick darauf, altehrwürdig wahrscheinlich, sehr klassischer Golfplatz mit einem Nummer dran, sofort das Feedback, wir sind dabei, geht rein, macht, wir haben Bock da drauf. Und sagt das den Leuten auch da draußen, weil die auch wahrscheinlich wollen, dass man cool. so ein bisschen aufbricht und nächste Generation bricht. Denn das ist wahrscheinlich ein Problem, ne? Hast du das Gefühl, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft von Golf auch in Deutschland gucken, gibt's da so ein bisschen so ein Nachwuchsproblem? Vielleicht nicht in Spielern, sondern in dem gesamten Sport? Wird der zu alt in der Breite?
Ich habe da mit meiner Mutter heute relativ lange drüber gemacht. Meine Mutter veranstaltet ja eine Golfserie, Matchplay-Golfserie heißt die. Und versuchen da halt auch ein bisschen mehr Schwung reinzubekommen. Und da habe ich halt auch gesagt, das typische Clubleben, wie es einmal war, die wirklich gute Stimmung gemacht haben, selbst in den elitärsten Golfclubs, die wir haben in Deutschland, die gibt es nicht mehr. Die haben Backgammon gezockt, die haben geknobelt. Das war so eine elitäre, lustige, wie nennt man das? Eine Zeit.
Gemeinschaft?
Dann kam so eine Gemeinschaft, genau. Und dann danach die Generation war dann eher sehr, sehr elitär und die wollten ihre Ruhe haben und bloß nicht laut sein, bloß nicht rauchen, den Knopf bis oben hinzu. Und ich glaube, es verändert sich gerade so ein bisschen. Und ich glaube, die wollen das auch sogar. Genau wie du schon gesagt hast, also gut Karten zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass, also in Köln-Refrath bin ich mir hundertprozentig sicher, die Leute sind so cool da. Die würden sofort ein Event mit uns machen. Falkenstein, Frankfurter Golfclub, das sind unfassbar geile Golfplätze. Das ist ja aus meiner Brille jetzt gesehen. Das sind diese ganz alten Golfplätze, 1906 gebaut, 1907 gebaut.
Liebe ich.
Ganz alter Baumbestand. Unfassbar geil, unfassbar geil. Und da so ein bisschen mehr jüngeres Publikum reinzubringen, das heißt ja nicht nur, weil die Leute locker drauf sind und cool drauf sind, dass sie kein Geld mitbringen. Also man muss ja immer zwei Schienen fahren. Also das eine ist jetzt Geld unabhängig und das andere ist, sag ich mal, so Clubs, so alte Clubs, wo die Mitgliedschaften noch sehr teuer sind. Das soll ja auch weiterleben. Die sollen da, ich sage ja gar nicht, dass es da was nicht geben, ne? Aber das kann ja trotzdem cool und locker und anders sein. Weißt du? Nur weil wir cool sind oder weil Leute Hip-Hopper sind, heißt ja nicht, dass sie kein Geld haben und dass sie die Mitgliedschaft nicht zahlen können. Weißt du? Das ist ja Schwachsinn.
Ich glaube, die Klischees sind auf jeden Fall ausgebrannt, wenn man sich überlegt, wer heute wie alles denn Geld verdienen kann. Die klassischen Strukturen werden sich verändern. Und ich glaube, ehrlicherweise, das wird das Schöne hier an Hitters of Course. Denn wir beide machen uns jetzt in den kommenden Folgen auf den Weg und gehen ins Detail. Wir werden ein bisschen über Geschichten aus deinem Leben reden. Wir werden darüber reden, was diesen Sport aus unserer Sicht ausmacht. Wir werden darüber sprechen, wo wir ihn hinbringen können, was es bedeutet, ein Profi zu sein, was für Klamotten du trägst und inwiefern auch vielleicht der Golfplatz an sich mehr ist als einfach nur ein Golfplatz. Das machen wir in diesem Format in den nächsten Folgen. Ich glaube, heute machen wir mal einen Deckel drauf, damit die Leute nämlich ein bisschen geteasert werden.
Ich werde dich auf jeden Fall auch noch schön ausquetschen. Also ja. Bereite dich drauf vor.
Ich habe Bock drauf. Die Playlist bereite ich vor.
Geil.
Diese Folge ist jetzt für euch der Startpunkt und gebt uns gerne Feedback. Schreibt uns beiden auf Social Media, seid frei, gebt uns Feedback. Folgt dem Urban Hitters Collective. Dann kriegt ihr mit, was wir hier rund um dieses Format alles machen. Und ich sehe schon, hast du eine Winterpause, wo du nach Deutschland kommst? Weil ich habe ehrlicherweise nach deinen Reden Bock, mit dir einmal Deutschland durchzufahren und mir auf allen Golfplätzen mal Hallo zu sagen.
Im Winter wahrscheinlich nicht so gut. Ich bin im Juli werde ich mal da sein. Ich bin immer mal kurz da.
Das ist lange hin.
Vielleicht bis im Dezember da.
Ja, wir legen Terminkalender übereinander. Und dann werden wir darüber berichten. Danke, Marcel.
Ich habe Bock drauf. Also, vielen Dank, Nico. War richtig cool. Ich freue mich auf die nächsten Staffeln schon, auf die nächsten Episoden schon.
Das wird gut. Die nächsten Staffeln auch. Ihr werdet uns nicht mehr los. Das war Hitters of Course. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen, vielen Dank. Bis bald.